Der Ukraine läuft die Zeit davon. Sie braucht dringend Waffen aus Deutschland, Luftabwehr für 3 Milliarden €. Aber Olaf Scholz läuft auch die Zeit davon, um sich im Kanzleramt zu halten. Also soll er die Lieferungen blockiert haben, in der Hoffnung, den SPD-Wahlkampf als Friedenskanzler zu beflügeln. Das jedenfalls mutmaßt der Grüne noch Koalitionspartner. Und ab 20. Januar wird die Welt möglicherweise politisch und militärisch neu vermessen vom zukünftigen US-Präsidenten. Trump, Scholz und der Krieg. Was wird aus der Ukraine-Hilfe? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Carlo Marsala ist bei uns, Professor für internationale Politik an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr in München. Und Sie sind seit 2018 auch Co-Host des Podcasts Sicherheitshalber, der auch bei Phoenix zu sehen ist. Anja Wieler-Schöck ist Mitglied der Chefredaktion beim Tagesspiegel. Wolfgang Richter ist uns zugeschaltet aus Wien, Oberst außer Diensten und jetzt tätig für das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Moritz Gartmann, Reporter beim Stern. Sie haben auch 5 Jahre lang aus Russland berichtet, waren Zeuge der Maidan-Revolution 2014 in Kiew und berichten auch jetzt noch regelmäßig aus der Ukraine. Herr Marsala, die Restampel, wie man so schön sagt, die Restregierung streitet erneut über die Ukraine-Hilfe. Während vor allem die Grünen ja diese 3 Milliarden zusätzlich fordern, sieht der Kanzler vor der Bundestagswahl keinen Handlungsbedarf mehr. Wer hat recht?
Naja, da es sich um Luftverteidigungssysteme handelt, ist der Bedarf da. Also Luftverteidigungssysteme kann die Ukraine nicht genug haben. Wir erleben sozusagen jeden Tag Angriffe mit Drohnen, wir erleben sie mit ballistischen Raketen, mit Gleitbomben auf zivile Ziele, auf die Energieinfrastruktur der Ukraine. Um Teile dieser Angriffe abzuwehren, um in der Lage zu sein, braucht man Luftverteidigungssysteme, man braucht sozusagen die entsprechenden Lenkkörper, die abgeschossen werden. Von daher, der Bedarf ist in der Ukraine da. Da hat der Kanzler ganz einfach Unrecht. Der ist da und das rettet Zivilisten. Also da reden wir nicht sozusagen für irgendwas, was für das Militär sinnvoll ist, im Donbass oder in Kursk, sondern es geht um den Schutz von Zivilisten und es geht um den Schutz von Infrastruktur in der Ukraine. Und da ist ein massiver Bedarf da.
Frau Wieler-Schöck, die Grünen, ich habe das ja am Anfang erwähnt, werfen ja dem Kanzler vor, dass hinter seinem Veto Wahlkampftaktik stecken soll. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich würde sagen, da haben Sie nicht ganz Unrecht. Das sehe ich auch als Wahlkampftaktik. Ich sehe das als einen Wahlkampf, der auf dem Rücken der Ukraine ausgetragen wird, was sehr misslich ist. Ich vermute, dass der Kanzler damit um Stimmen kämpft, beispielsweise von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die der Ukraine-Hilfe skeptisch gegenüberstehen, aber auch um potenzielle Wählerinnen und Wähler des BSW. Insofern glaube ich, dass das seine Taktik ist im Moment, um mit der Ukraine-Hilfe, die er einst zugesagt hat, jetzt zurückzuhalten. Ich halte das für sehr misslich, wie Herr Marsala gesagt hat. Für die Ukraine zählt jeder Tag. Es ist auch nicht so, dass der Wahltag morgen ist, sondern in 40 Tagen. Das ist in Kriegszeiten eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich würde mir wünschen, dass es da noch zu einem Kurskorrektur kommt.
Herr Gartmann, jetzt ist der Verteidigungsminister ja inzwischen nach dem Treffen mit seinen 4 NATO-Verteidigungskollegen in Warschau, Polen, Frankreich, Großbritannien und Italien nach Kiew weitergereist. Da geht es natürlich um diese Hilfen auch. Könnte es, wenn jetzt Pistorius da vor Ort ist, auch noch Bewegung in dieser Debatte geben?
Bewegung in der Debatte hier in Deutschland?
Ja, überhaupt, dass jetzt tatsächlich noch dieses Zusatzpaket von 3 Milliarden auch vor der Bundestagswahl noch verabschiedet wird.
Also ich glaube, das ist gerade das Interessante daran, dass Pistorius ja auch SPD-Politiker ist und dass hier offenbar die SPD versucht, gleichzeitig 2 Lager zu bedienen. Weil Pistorius tritt ja ein für dieses 3-Milliarden-Paket, während Scholz versucht, sich, ich würde sagen, als besonnener Kanzler, wie immer, zu zeigen, während die anderen, er versucht es ja, keine Ahnung, er hat Merz vorgeworfen, er würde russisch Roulette spielen. Wir erinnern uns daran,
vor etwa 4 Wochen. Die Frage, wer jetzt Good Guy und wer Bad Guy ist, kommt immer auf die Position an, wie man das betrachtet.
Genau. Also ich würde mir auch wünschen, dass das noch beschlossen wird vor der Wahl. Ich kann mir das auch vorstellen. Andererseits ist es natürlich so, dass große Teile dieses Pakets, diese IRIS-T, neuen IRIS-T-Systeme, die werden jetzt nicht, wenn die beschlossen werden, in den nächsten 40 Tagen geliefert. Die müssen erst gebaut werden und bestellt werden, gebaut werden und so weiter. Also das ist nichts, was jetzt in den nächsten 40 Tagen die Situation der Ukrainer verbessern wird. Aber ich denke, gerade nach der Inauguration Trumps wird das ein gutes Signal sein, gerade von Deutschland und Europa aus.
Das taucht ziemlich häufig in der Berichterstattung auf, also ein hochwirksames Flugabwehrsystem. Herr Richter, seit 1000 Tagen etwa tobt dieser Krieg mit massiven Schäden und vor allen Dingen menschlichen Verlusten. Es gibt viele militärische Briefings eigentlich jeden Tag. Im Moment sieht es ja für die russischen Truppen ja eigentlich ganz gut aus. Sie scheinen ja auf dem Vormarsch zu sein, kommen langsam, aber immer stetig voran. Wie ist denn im Moment die militärische Lage in der Ukraine, im Donbass, aber auch im Gebiet von Kursk?
Ja, wie Sie schon erwähnt haben, gibt es zwei operative Schwerpunkte. Ich beginne mal mit Kursk, wo die Ukrainer ja im September dann doch überraschend große Gebiete an sich gerissen haben bei diesem Gegenangriff. Mittlerweile haben sie die Hälfte dieser Gebiete wieder verloren. Wir sprechen über 50.000 russische Kampftruppen, die dort stehen, angeblich auch mit etwa 10.000 Nordkoreanern dabei. Und hier versuchen die Ukrainer jetzt mit taktischen Gegenangriffen dagegen zu halten. Ich glaube, es geht darum, ein Faustpfand in der Hand zu behalten für etwaige Verhandlungen. Ein Faustpfand territorialer Art, das man also austauschen könnte. Und der zweite Schwerpunkt ist der Donbass. Hier hat sich natürlich die Kursk-Offensive negativ ausgewirkt, denn die Ukrainer haben ja angesichts ihrer ohnehin bestehenden Personalnot dann noch weitere Truppen abgezogen für diese Kursk-Offensive. Die fehlen jetzt im Donbass. Und da trifft das zu, was sie sagen. Die Russen kommen dort langsam, aber stetig, wenn auch unter hohen Verlusten, aber immer noch mit deutlicher örtlicher Überlegenheit voran. Und es steht jetzt zu befürchten, dass also die Stadt Pokrovsk zum Beispiel umzingelt wird, dass der Donbass dann ins Rutschen kommt. Und insofern ist die eigentliche entscheidende Frage eher die Personalfrage für die Ukrainer als die Frage, ob sie ausreichend Material bekommen. Aber um auf den letzten Punkt zurückzukommen, ich glaube, diese IRIS-T-SLM und SLS-Systeme sind ja ohnehin geplant, wenn Sie in die Informationen der Bundesregierung gucken für dieses Jahr. Es sind also insgesamt 13 Systeme geplant. Ich vermute mal, dass sie ohnehin eingepreist sind. Und insofern ist das vielleicht ein bisschen Schattenboxen und es scheint so, dass man das im Wahlkampf jetzt zu bestimmten Zwecken nutzt. Aber ich glaube nicht, dass sich an der Substanz dieser Unterstützung etwas ändern wird.
Der Bundeskanzler sagt ja auch, es sei ja noch anderes Geld unterwegs. Man könne sich jetzt auch diesen 50 Milliarden Krediten bedienen, die aus den Zinsen, den Erträgen russischer Auslandsvermögen sich ergeben. Herr Masala, wenn Sie noch mal schauen, anders als zu Beginn des Krieges werden die Waffenlieferungen bei uns inzwischen ja sehr kritisch gesehen. Wir haben ja viel dorthin geliefert. Jetzt nur mal den Bereich Flugabwehr, Gepard-Panzer, Artillerie, IRIS-T, Patriot-Flugabwehrsysteme, viel Munition, viel Artillerie. Trotzdem sehen wir, dass es der russischen Luftwaffe bzw. den Raketentruppen der Russen gelingt, immer wieder Teile russischer Städte in Schutt und Asche zu legen. Ist das nicht ausreichend? Werden diese Waffen möglicherweise falsch eingesetzt? Wie muss man das sich jetzt vorstellen, dass es trotz der vielen Waffenlieferungen, der vielen Waffen, die wir dahin geliefert haben, die Amerikaner natürlich noch sehr viel mehr, so schlecht um den Schutz der Zivilbevölkerung in der Ukraine steht?
Naja, also Luftverteidigung ist gut und IRIS-T-Systeme sind sehr präzise und haben eine sehr hohe Abschussquote, aber Luftverteidigungssysteme können auch übersättigt werden. Also das heißt sozusagen, wir haben ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Lenkwaffen, womit sie Sachen abschießen können. Und ich sage jetzt mal, wenn sie 20 davon haben, aber sie haben 70 Objekte, die reinfliegen, dann kommen halt 50 durch. Und das ist sozusagen das Problem an der ganzen Geschichte. Deswegen kann man natürlich argumentieren, je mehr Luftverteidigung, desto besser. Aber wir sehen halt auch in der letzten Zeit, und das sind die offiziellen Angaben, von denen ich immer ausgehe, dass sie auf jeder Seite irgendwie gefälscht sind. Aber dass selbst bei den offiziellen Angaben, die die Ukrainer dann rausgeben, die Abschussrate immer schlechter wird. Und das deutet ganz einfach darauf hin, dass sozusagen die hereinkommenden Flugkörper immer mehr werden, damit übersättigt wird. Oder es kann auch, oder und, dass sozusagen die Systeme nicht mehr genug Lenkkörper haben, mit denen sie sozusagen schießen können. Ja, also es hilft ja nicht, wenn Sie Iris-T dahin schicken, sondern Sie müssen im Prinzip, ich sage es mal vereinfacht für den Zuschauer, die Munition ja auch noch beständig nachliefern, weil ansonsten haben Sie ein schickes Luftverteidigungssystem, aber mit dem Sie nichts abschießen können. Mhm. Und von daher ist es so, dass man kann davon nicht genug haben, aber es ist immer die Möglichkeit da, theoretisch, dass das übersättigt werden kann, wenn die Anzahl der hereinkommenden Wirkmittel, sage ich jetzt mal, wenn die einfach wesentlich größer ist als das, was Sie zur Verfügung haben, um die zu bekämpfen.
Da spielen natürlich diese iranischen Drohnen auch eine große Rolle. Die schicken die Russen da ja massenhaft rein, die sind sehr billig. Aber im Prinzip müssen die Ukrainer sich trotzdem bemühen, auch mit genügend Manpower, das ist auch noch eine wichtige Frage in der Ukraine, jede dieser Drohnen abzuschießen, weil potenziell jede dieser Drohnen dann irgendwas treffen kann, auch wenn der Schaden nicht allzu hoch ist. Aber sie müssen quasi gleichzeitig gegen diese Billigdrohnen kämpfen und gegen irgendwelche Raketen, die wirklich viel Schaden anrichten können. Und das ist einfach eine sehr große Masse. Man muss sich auch anschauen, wie groß die Ukraine ist, aus wie vielen verschiedenen Richtungen diese Raketen oder Flugobjekte da reinkommen können. Also das ist eben schwer machbar, da einen kompletten Schutz zu gewährleisten. Manche vergleichen das, wenn ich das noch hinzufügen darf, manche vergleichen oder führen Vergleiche heran mit Israel und die Idee, dass man so einen Iron Dome über die Ukraine bauen könnte. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen. Erstens wird auf Israel...
Selbst in Israel sind ja auch einige Raketen durchgekommen.
Genau, und das sind natürlich nicht solche Raketen, wie aus Russland kommen. Und das Gebiet ist viel kleiner, also geschützt werden muss.
Frau Wieler-Schöck, jetzt haftet diesen westlichen Waffenlieferungen ja so eine Art Torschlusspanik an. Wer weiß, was ab nächster Woche in Washington so alles passiert. Dann bloß alles Mögliche noch in die Ukraine schaufeln, was noch irgendwie auf dem Hof steht. Ist das in der Situation angemessen?
Also ich glaube, nächste Woche wird sich auf jeden Fall etwas verändern. Wir werden mit Donald Trump einen US-Präsidenten haben, der eine neue Linie einschlagen wird. Ich glaube nicht, dass er die US-Unterstützung für die Ukraine in einer Weise fortsetzen wird, wie sie bislang erlebt haben. Ich glaube auch nicht, dass Europa aktuell in der Lage ist, um das aufzufangen. Ich glaube, dass wir als Europa zweigleisig fahren müssen. Wir müssen auf der einen Seite unsere eigenen Kapazitäten steigern. Wir müssen enger zusammenarbeiten. Wir müssen schauen, dass wir Synergien innerhalb Europas stärker nutzen. Auf der anderen Seite müssen wir auch alles daran setzen, die US-Unterstützung für die Ukraine weiterhin zumindest in einem gewissen Maße aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das wird eine gewisse Herausforderung sein, nicht nur mit Blick auf den US-Präsidenten, auch mit Blick auf das Team, mit dem er antritt.
Herr Richter, jetzt haben wir ja gerade gehört, dass doch vielleicht immer noch zu wenig Verteidigungswaffen in der Ukraine sind, dass gerade der Munitionsnachschub ein Problem ist. Das liegt ja sicherlich auch daran, dass die Bundeswehr, dass unsere militärische Ausstattung vor dem Ukraine-Krieg vernachlässigt war. Und das lässt sich ja nicht von jetzt auf gleich überwinden. Tun denn die Europäer genügend dafür, diese mögliche Lücke der Amerikaner, wenn nicht zu schließen, so zumindest etwas kleiner zu machen?
Lassen Sie mich noch mal einen ganz kleinen Moment zurückgehen zur Luftverteidigung. Ich möchte noch mal unterstreichen, dass es tatsächlich bei einem so großen Raum wie die Ukraine es ist und bei der unterschiedlichen Anzahl an Angriffssystemen gar nicht möglich ist, etwa nur mit einem System dagegen, mit einer Art von System dagegen zu halten. Sie brauchen immer verschiedene redundante Systeme, zum Beispiel für unterschiedliche Angriffswellen, die tief kommen können, die sehr hoch kommen können. Es gibt bis von Überschallwaffen bis zu tief fliegenden Drohnen alles Mögliche. Und dazu brauchen sie eben diese unterschiedlichen Systeme, die wir bereitgestellt haben. Von Patriot über Iris-T, SLM oder SLS bis zu Skynex und bis zu Gepard. Und das können sie eben nicht über die ganze Ukraine verteilen. Das kann man nur punktuell machen. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz durch Luftverteidigung. Deswegen muss der Operateur sich hier beschränken auf Schwerpunkte. Aber was natürlich auffällt, ist in der Tat, dass Massenangriffe, wie Herr Marsalla sagt, die Luftverteidigung sättigen können und dass damit natürlich immer ein Teil durchkommen wird. Ich würde trotzdem dem Bild widersprechen, dass die Städte in Schutt und Asche gelegt werden. Das trifft an der Front natürlich zu, wo gekämpft wird, im Hinterland eher nicht. Da gelingt es ja dann doch, viele Drohnen oder Raketen abzuschießen, aber kann dann doch nicht verhindern, dass die Splitter und Trümmer herunterfallen und auch Häuser treffen. Und das sind dann die Bilder, die wir eigentlich sehen. Das, was mich hier besorgt, ist, dass die Abschussrate insgesamt, wenn man das vergleicht mit 22, 23, deutlich zurückgegangen ist. Wir haben damals etwa 80, 90% gehabt und heute reden wir über 60, 70%, wenn es gut läuft. Aber noch mal zu der anderen Frage. Tun die Europäer genug? Die Grundsatzfrage stellt sich ja mal zuerst, kann dieser Krieg in der Form von Strategie, wie wir sie bisher durchgeführt haben, überhaupt zu Ende gebracht werden? Oder ist es einfach an der Zeit, tatsächlich über Verhandlungslösungen nachzudenken? Die Amerikaner unter Trump werden das jetzt tun. Und die Europäer werden sich entscheiden müssen, welchen Kurs sie dann fahren. Ob sie das eher unterstützen und vielleicht ihre Punkte geltend machen, zum Beispiel das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung in möglichen besetzten Gebieten oder deren Bewegungsfreiheit. Oder ob sie Kopf voran, frontal gegen den Trump-Kurs vorgehen wollen, dann haben wir mehrere Probleme gleichzeitig. Und dann stellt sich die Frage, kann Europa überhaupt alleine das schaffen? Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass die EU relativ vollmundig verkündet hat, innerhalb eines Jahres 1 Million Geschosse, 155 Millimeter zu produzieren. Sie mussten dann erkennen, dass die Industrie eben nicht auf Knopfdruck, ich meine, wir haben es hier mit einer privaten Rüstungsindustrie zu tun, das kann man nicht vom Regal kaufen. Die kann auch nicht auf Knopfdruck ihre Produktionslinien erweitern, das dauert. Wir haben das bei Rheinmetall gesehen, das wird jetzt zwar angegangen, aber es dauert sehr viele Monate und Jahre, bis die volle Produktion dann da ist, die man eigentlich braucht. Und Sie haben recht, in erster Linie muss man auch feststellen, dass unsere Lager leer sind. Wir haben einen Munitionsmangel in der Bundeswehr. Wir haben uns auf ein anderes Szenario eingestellt. Das war ein Auslandsszenario mit zusammengestellten Kontingenten, eher mit leichter Intensität. Jetzt reden wir wieder über Landes- und Bündnisverteidigung mit hoher Intensität. Da braucht man ganz andere Munitionsvorräte und die müssen jetzt für die Bundeswehr angeschafft werden. Das gilt übrigens auch für unsere Nachbarstaaten im Westen. Und das bedeutet aber auch, dass dieses Ziel in Konkurrenz steht zu der Ukraine-Hilfe. Und ich glaube nicht, dass die Europäer in kurzer Zeit in der Lage sein werden, das wirklich auszugleichen, was die Amerikaner möglicherweise, noch wissen wir es ja nicht genau, hinterlassen werden. Und dann komme ich noch einmal zurück auf den Punkt, den ich eingangs gemacht habe. Selbst wenn die Materialfrage gelöst wird, die Personalfrage, die Personalnot der Ukraine können wir nicht lösen, denn alle Spekulationen über das Entsenden von Kontingenten würde dazu führen, dass der Krieg sich zu einem europäischen Krieg ausweitet, dass wir dann in unmittelbarer Konfrontation mit Russland stehen und das gegebenenfalls ohne die USA. Ich glaube, das ist keine vernünftige Strategie.
Aber jetzt, wenn ich ganz kurz was hinzufügen darf, das ist kein Widerspruch, aber wir sehen ja, also dass das, was man befürchtet hat vor der Wahl in den USA, dass das so nicht eintreten wird. Also wir kriegen ja die ersten Signale aus diesem Umfeld von Trump, und zwar jetzt von nicht unwichtigen Leuten in der nächsten Administration, dass diese Idee, also dass man gedacht hat, Trump geht dahin und Trump sagt den Russen im Prinzip, ihr bekommt all das, was ihr wollt, und dann ist das Ding durch, ja, dass das so nicht passieren wird. Also wir bekommen die Signale, dass Waffenlieferungen weitergehen. Das werden nicht große Pakete sein, aber man wird jetzt nicht Waffenlieferungen gänzlich einstellen. Wir sehen, dass jetzt zum Beispiel in den USA gesagt wird, Zelensky soll das Mobilisierungsalter runterziehen, also um mehr Personal zu gewinnen, weil die Voraussetzung überhaupt für Verhandlungen die Stabilisierung der Front ist. Das deutet ja schon darauf hin, dass diese Trump-Administration, zumindest das Umfeld, kein Interesse daran hat, dass Russland jetzt noch mehr Territorium bekommt, bevor man irgendwie in irgendwelche Verhandlungen eintritt. Es wird sogar diskutiert, dass man irgendwas finden muss, sozusagen, um Russland zu Kompromissen zu bewegen. Also ist es auch nicht auszuschließen, dass wir so eine Art Eskalation sehen werden seitens der Trump-Administration, vielleicht eher im ökonomischen Bereich als im militärischen Bereich, um Russland unter Druck zu setzen. Also da hat sich die Position schon verändert, weil man eingesehen hat, dieser Konflikt wird so leicht, wie man geglaubt hat, nicht zu lösen sein. Und gleichzeitig darf er nicht so gelöst werden, dass Trump wie ein schwacher Präsident dasteht. Weil das ist ja das Letzte, was Trump will, sozusagen als Loser in den Augen der Welt und vor allen Dingen in den Augen des Staates, der für die USA die größte Herausforderung ist, nämlich der Chinesen, zu stehen. Also hier bewegt sich schon was, bevor er Präsident geworden ist, was nicht mehr das ist, was wir alle befürchtet haben. Der kommt rein, es gibt keine Waffen mehr und Russland bekommt alles das, was es haben will.
Es gibt ja ein chinesisches Sprichwort, das mit dem Ukraine-Konflikt gar nichts zu tun hat. Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Jetzt wird ja seit Neuestem, hat man ja jetzt aus Angst, vielleicht auch ein bisschen der Ungewissheit, was jetzt in Washington passiert, haben sich ja 5 NATO-Staaten zusammengetan. Die haben sich heute in Warschau getroffen. Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien, Frankreich und Polen. Da geht es um die Zukunft Europas als Sicherheits- und Verteidigungsgemeinschaft. Darüber wird seit wie ich mich erinnern kann, Jahrzehnten diskutiert und gesprochen, dass das Europa unabhängiger werden muss, sich möglichst selbst verteidigen kann, eines Tages nicht immer von den USA abhängig ist. Davon sind wir weit entfernt. Wie ist es denn eigentlich um diese Verteidigungsbereitschaft wirklich bestellt? Außer dass die Waffen fehlen, fehlt da überhaupt auch der Wille?
Ich glaube, der hat gefehlt. Deswegen haben wir in den letzten Jahren wenig Fortschritt festgesehen. Wir haben immer wieder über die europäische Souveränität, über die Verteidigungsbereitschaft Europas gesprochen, aber wenig konkrete Fortschritte gesehen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt so langsam ein Sense of Urgency, eine gewisse Dringlichkeit wahrgenommen wird und sehe dieses Treffen in Warschau durchaus als einen positiven Schritt, in diese Richtung zu gehen, konkrete Ansätze zu entwickeln, wie man die europäischen Verteidigungskapazitäten ausbauen kann, wie man das Konzept der europäischen Souveränität tatsächlich ernst machen kann und mit konkreten Vorhaben ausfüllen kann. Ich würde gerne noch kurz anknüpfen an das, was Herr Masala gesagt hat, mit Blick auf die USA. Wir sehen einen Präsidenten, der vor Amtsantritt jetzt schon etwas zurückrudert, der vollmundig gesagt hat, ich löse diesen Konflikt innerhalb von 24 Stunden. Jetzt sind es auf einmal schon 6 Monate. Und ich glaube auch, dass die US-Hilfe nicht vollständig enden wird, dass sie nicht unmittelbar enden wird. Aber ich glaube, dass wir einen anderen Kurs sehen. Und ich sehe diesen Kurs vor allem auch durch das Narrativ. Und zum einen haben wir einen US-Präsidenten, der unberechenbar ist und der diese Unberechenbarkeit auch zelebriert, der sich nun zu einem Treffen mit Putin verabreden will und der durch seine Äußerungen, Blick auf Grönland, den Panama-Kanal und Kanada, gezeigt hat, dass ihm staatliche Souveränität eigentlich relativ wenig bedeutet. Und dass er ein interessensgeleiteter Mensch ist, das wissen wir auch schon seit der ersten Administration. Insofern sehe ich da eine große Gefahr, dass trotz eines Kongress, der vermutlich Ukraine-Hilfen mittragen wird, in gewissem Umfang zumindest, trotz eines Verteidigungs-Establishments, das ein Interesse daran hat, dass das weiterläuft, dass wir einen US-Präsidenten haben, der unberechenbar ist und der irgendwelche Deals zu Kosten der ukrainischen Bevölkerung machen
kann. Ein Halbsatz noch dazu. Ja. Es könnte ja auch gut vorstellbar sein, dass Trump den Europäern sagt, es gibt weiter Waffen für die Ukraine, aber ihr bezahlt sie. Also, gut. Ihr könnt bei uns amerikanische Waffen kaufen.
Gibt es ja wohl jetzt Vorbereitungen, dass sich da zwei testosterongesteuerte Alpha-Männchen treffen wollen. Sind die Europäer dann Zaungäste bei dieser ganzen Frage? Denn offensichtlich, ganz kurz, Herr Richter, noch, ich komme gleich zu Ihnen. Aus Moskau gibt es ja interessante, ganz milde Äußerungen des Sprechers Peskow, der gesagt hat, es gibt gar keine Vorbedingungen, wir können es überall treffen, wenn man im Dialog das alles lösen will. Das ist ja so, als würde man sich quasi zum Kaffeegränzen treffen. Mhm. Ist das der Preis des Friedens für die Ukraine, dass wir mit Europa diese Verhandlungen gar nichts mehr zu tun haben?
Also ich glaube, in den letzten 2 Jahren haben wir uns da so ein bisschen in die Tasche gelogen, als wir immer gesagt haben, ohne die Europäer und die Ukrainer über unsere Köpfe hinweg darf da nichts entschieden werden. In den großen sicherheitspolitischen Fragen, in diesen gesamtstrategischen Fragen, will Moskau mit Washington verhandeln. Das sind eben immer noch zwei sehr große Atommächte. Und Russland will mit den Amerikanern, bevor es zu einem Friedensschluss in der Ukraine kommt, will mit den Amerikanern sich einigen über solche Themen, die viele von uns nur noch aus den Geschichtsbüchern kennen, aber sie sind immer noch relevant. Kurz- und Mittelstrecken-Raketensysteme, INF, New Start.
Rüstungskontrolle.
Rüstungskontrolle, genau. Wo sind welche Waffen stationiert? Es gibt ja zum Beispiel diese Raketen, die Amerikaner in Rumänien und Polen stationiert haben. Daraufhin haben die Russen Raketen in Kaliningrad aufgestellt. Das sind alles Fragen, die Russen mit den Amerikanern klären wollen. Mhm. Und auch abschließend klären wollen über Verträge. Es gibt bestimmte Verträge, die die Amerikaner aufgekündigt haben, schon vor 20 Jahren. Es gibt bestimmte Verträge, die in diesem Jahr auslaufen. Das sind Dinge, bei denen die Europäer relativ wenig mitzureden haben, weil sie einfach nicht über diese Waffen verfügen.
Wenig zu bieten, Herr Richter.
Ich glaube, wir müssen noch mal einen kurzen Moment zurückgehen. Ich glaube, niemand hat wirklich geglaubt, dass Trump ernst machen will, wenn er sagt, er kann den Konflikt in 24 Stunden lösen. Das habe ich jedenfalls nie ernst genommen. Ich glaube, niemand hat das ernst genommen. Aber andere Dinge, glaube ich, muss man schon ernst nehmen. Das heißt, der Kurswechsel generell. Seit Monaten zumindest, fast schon Jahren, haben die Amerikaner die Ukrainer aufgefordert, das Rekrutierungsalter zu senken, um mehr Truppen zu generieren, um ihre Personallot nun zu kompensieren. Das haben sie nur sehr zögerlich gemacht. Es hat nicht geklappt in der Umsetzung. Die Desertionsrate ist mittlerweile sehr hoch geworden und viele bleiben einfach in Westeuropa und auch männliche Wehrpflichtige und kehren eben nicht zurück. Das ist alles die Realität. Und ich glaube, wenn man in diese Frage schaut, wie kann man durch Verhandlungen einen solchen Krieg bereinigen, dann muss man sich auch von Illusionen verabschieden. Also die Illusion eines Siegesplans oder einer Ruinierung Russlands. Ich glaube, das, was am Anfang ja so ein bisschen diskutiert worden war vor 2 Jahren, das ist jetzt vom Tisch. Und da sehen wir einen deutlichen Kurswechsel auf der amerikanischen Seite. Ich erinnere an Keith Kellogg, den Ukraine-Beauftragten Trumps, wenn es denn bleibt, der nun einen ganz konkreten Plan aufgestellt hat, nämlich der spricht von Feuereinstellung und Einfrieren des Konflikts an der jeweils aktuellen Frontlinie, wo immer es denn dann ist. Jetzt spricht er nämlich nicht mehr von 24 Stunden, sondern von mindestens 100 Tagen, in denen das geklärt werden soll. Von der Einrichtung einer demilitarisierten Zone unter internationaler Überwachung, möglicherweise mit europäischen, aber nicht mit amerikanischen Truppen. Gewaltverzicht, also Rückkehr besetzter Gebiete nur auf diplomatischen Wege. Und dann möglicherweise auch Teilaufhebung von Sanktionen gegen Russland. Aber ich gebe Herrn Gartmann recht, die großen Fragen, um die es geht, und das wird meistens auch in der Diskussion bei uns vermischt, das sind strategische Fragen. Es geht nicht nur um kleinere Gebietsgewinne hier und da und Austausche, sondern es geht um genau die strategischen Fragen, die Herr Gartmann gerade erwähnt hat. Und da laufen ja im Hintergrund auch bilaterale, informelle, vertrauliche Gespräche, wie man denn zum Beispiel die strategische Stabilität in Zukunft wieder hinkriegt, wie man sie gestalten kann oder wie man New Start wieder oder wenn man es nicht mehr hinkriegt, dann zumindest so ablösen kann, dass kein Rüstungswettlauf hier entsteht. Und dazu gehört natürlich auch die Frage der Mittelstreckenraketen, die in Deutschland ab 2026 stationiert werden sollen. Nicht umsonst ist dieses Jahr nun auf dem Kalender, denn das ist genau das Jahr, in dem der New START-Vertrag ausläuft, falls es nicht einen Ersatz gibt oder eine Vereinbarung dafür. Und da muss ich auch wirklich sagen, die Überlegung, Kiew könnte alle solche Fragen nun alleine mit Russland lösen, ist natürlich völlig illusorisch. Das sind alles Fragen, die die Russen am liebsten nur mit Washington verhandeln will und wo die Europäer dann sagen, naja, aber insgesamt, wenn es um europäische Sicherheitsordnung geht, dann kann das ja wohl nicht über unsere Köpfe hinweg passieren. Und ich glaube, das ist ein richtiger Punkt, auf den muss man die Trump-Administration hinweisen. Und dann wird man trotz allem einen Kurswechsel erleben, aber einen moderateren als diese Schock Therapie, die viele befürchtet haben.
Jetzt muss man noch eine Sache, weil das klingt ein bisschen sehr sozusagen optimistisch und positiv. Pesco hat sehr klar gesagt, dass in den Gesprächen, also da geht es nicht um diese alten Rüstungskontrollverträge und die Frage, wie man das neu gestaltet, sondern es geht auch um die russischen Forderungen vom Dezember 2021. Das heißt, die Rückabwicklung europäischer Sicherheitsarchitektur auf den Stand von 1997. Das heißt, Russland insistiert, das ist jetzt zumindest die Position, auf letzten Endes einen amerikanischen Abzug aus all den Gebieten, wo die Amerikaner reingegangen sind nach 1997. So, was heißt dann sozusagen ein amerikafreien Cordon sanitaire zwischen der Bundesrepublik Deutschland im Prinzip und der Grenze Polen zu Belarus dann? Das ist natürlich für die Europäer völlig inakzeptabel. Aber gleichzeitig, und das ist heute vom ehemaligen Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrates gekommen, Petruschow, glaube ich, heißt er, der gesagt hat, und das ist genau, was Herr Gartmann und Herr Richter gesagt hat, wir reden nur mit den Amerikanern und die Europäer haben da nichts zu suchen in diesen Gesprächen.
So. Und ich meine, Trump hat jetzt nicht unbedingt das Hauptaugenmerk auf Mittelosteuropa und will da unbedingt vielleicht seine Truppen lassen. Aber es gibt, die Lage ist ja schon kompliziert genug. Sie wird jetzt noch komplizierter werden, wenn Donald Trump tatsächlich auf globale Einkaufstour geht. Sie haben es schon angesprochen, Panama-Kanal, Grönland, Kanada sind so die Stichworte. Zieht da ein neues imperialistisches Zeitalter im Stil der kolonialen Aneignung des 18. und 19. Jahrhunderts herauf? Die Amerikaner fangen an und die Russen und die Chinesen sagen, können wir auch, Stichwort Ukraine, Stichwort Taiwan, dass da sozusagen ein Nachahmeeffekt steht oder dass die großen drei sich dann die Welt untereinander aufteilen und mit dem Rest machen, was sie wollen.
Also es wird zu abzuwarten sein, was Trump tatsächlich umsetzt. Ich glaube, das war jetzt vor allem viel Getöse. Man kann durchaus auch vermuten, dass es vergangene Woche dazu gedient hat, um von der Strafmaßverkündung in New York abzulenken. Allerdings, egal was er davon in die Tat umsetzt, schon jetzt geht davon wirklich ein desaströses Signal aus an alle Autokraten in der Welt. Ich lege keinen Wert auf territoriale Integrität, auf staatliche Souveränität. Gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs finde ich das ein geradezu groteskes Signal, das Trump damit sendet. Weil wenn man sich mal anschaut, was heißt das denn? Er hat Grönland, Dänemark signalisiert, Grönland sollte zu den USA gehören, weil es im Interesse der nationalen Sicherheit der USA liegt.
Jetzt könnte er ja als ehemaliger New Yorker Immobilienmakler sagen, kaufe ich euch ab. Das Grundstück namens Grönland, also die größte Insel der Welt. Was heißt das eigentlich, wenn jetzt ein NATO-Land einem anderen NATO-Land was wegnimmt? Es gibt ja keinen internen Bündnisfall. Also das heißt, die Dänen zucken dann mit den Schultern und sagen, schade, dass es nicht mehr zu uns gehört. Was bedeutet das eigentlich auch für das westliche Bündnis und die Zusammenarbeit, die ja bisher zumindest, wie man da immer so schön sagt, auf einer regelbasierten Ordnung aufbaute?
Trump signalisiert damit ja, dass er auf diese regelbasierte Ordnung eben nichts zählt. Und die NATO wird mit Sicherheit unter seiner zweiten Amtszeit stark geschwächt werden. Und den Fall, dass ein solches Szenario eintritt, dass ein NATO-Bündnispartner einem anderen etwas wegnehmen könnte, das konnte man sich ja gar nicht vorstellen. Insofern finde ich das, ich kann nur wiederholen, ich finde es eine sehr bedenkliche Entwicklung, allein durch die Rhetorik, die er damit bedient, geht ein klares Signal in die Welt, wir geben auf diese regelbasierte Ordnung nichts. Und das vor dem Hintergrund der laufenden Konflikte ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Und ich finde es gut, dass der Bundeskanzler sich dazu klar geäußert hat. Herr Merz hat ja etwas abgewunken und gesagt, man sollte sich auf diese Weise nicht ins Fettnäpfchen setzen. Das finde ich verkehrt. Ich finde, man muss Donald Trump auf diese Weise auch klar signalisieren, dass wir Europäer für diese regelbasierte Ordnung einstehen und dass für uns kein gangbarer Weg ist, sei es durch Kauf oder andere. Er hat ja auch die militärische oder ökonomische Zwangsübernahme nicht ausgeschlossen, dass das für uns keinesfalls ein gangbarer Weg ist.
Herr Massala, schwächt das westliche Bündnis?
Ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Und da bin ich ein bisschen anderer Auffassung als Sie. Also Trump wird Grönland nicht militärisch einnehmen. Punkt. Trump macht das, was Trump immer macht. Er sozusagen stellt irgendwas in den Raum, was völlig überzogen ist, wo jeder aufschreit und sozusagen will was anderes erreichen. Und wir sehen ja jetzt gerade schon bei der Regierung von Grönland, die sich jetzt offen zeigt für eine engere Kooperation mit den Amerikanern. Und darum geht's. Er will sozusagen Stationierungsrechte auf Grönland haben. Er will den chinesischen Einfluss in Grönland zurückdrängen. Und er will sozusagen den amerikanischen Einfluss auf Grönland stärken. Das, was ich jetzt meine, ist, wenn Grönland freiwillig entscheiden sollte im Rahmen eines Referendums, dass es ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten werden will, dann ist das völkerrechtlich völlig in Ordnung. Ja? Das Fatale ist natürlich das rhetorische Signal. Also die stärkste Bündnismacht droht einem anderen Bündnisstaat mit einem militärischen Konflikt. Und das ist natürlich, hatten wir in der NATO immer zwischen Griechen und Türken, aber Griechen und Türken ist ein anderer Fall, als wenn die führende Macht der Allianz einem anderen Allianzmitglied sagt, naja, es könnte sein, dass ich meine Armee sozusagen gegen dein Territorium einsetze. Das ist natürlich ein fatales Signal nach außen gegenüber allen Dritten, was denn für eine Bedeutung dieser Artikel 5 überhaupt noch hat, was für eine Bedeutung die Allianzkohäsion auch noch hat. Das Signal, das nach außen gesendet wird, ist ein katastrophales.
Plus natürlich weckt es bei manchen den Verdacht, welchen Unterschied es dann eigentlich noch gibt zwischen Putin und Trump.
Ja, klar.
Also Maximalforderungen aufstellen und im Prinzip militärische Lösungen der Probleme nicht ausschließen. So, und da bin ich gespannt, was nach der Inauguration passiert. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt seine Truppen in Grönland einmarschieren lässt, beziehungsweise es sind auch schon amerikanische Militärbasen in Grönland. Der Fall ist ein bisschen anders gelagert, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Trump, weil er jetzt erkannt hat, dass die Ukraine eben keine low-hanging fruit, also keine einfache Lösung birgt, die man innerhalb von 24 Stunden finden kann, dass er stattdessen auf den Iran einwirken wird. Die Israelis gemeinsam mit Trump sehen momentan die beste Möglichkeit, das iranische Atomwaffenprogramm für immer auszuschalten. Der Iran ist geschwächt, seine Partner sind geschwächt. Die Luftverteidigung des Irans ist quasi inexistent, seit Israel die angegriffen hat. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da was passiert. Und ja, die Experten, die sich in der Region auskennen, die sagen auch, da gibt es verschiedene Signale. Also dass eben Israel zusammen mit den USA Iran angreift. Was unterm Strich dann auch wieder Russland schwächen würde, weil natürlich der Iran ein wichtiger Partner und Waffenlieferant für Russland ist.
Mhm. Herr Richter.
Wir springen ein bisschen. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz zu Grönland zurückgehen. Es gibt ja amerikanische Stationierungsrechte und es gibt auch zwei amerikanische Basen auf Grönland. Und sie haben in erster Linie die Aufgabe, ein Frühwarnsystem dort zu betreiben, genau, weil man über Grönland, also wenn man sich einen strategischen Raketenschlag der Russen vorstellt und umgekehrt, dann würde das ja über die Polarregion laufen und dann hat natürlich aus strategischer Sicht Grönland eine große Bedeutung und Frühwarnanlagen dort eben auch. Und dasselbe trifft so auf der russischen Seite für das Nordpolargebiet eben von Russland eben auch zu. Im Übrigen gibt es dort Rohstoffe, die könnten von Interesse sein. Es gibt chinesische Interessen. Also hier hat Herr Masala ja die Kriterien genannt. Ich halte trotzdem diese Idee des Referendums, um das Ganze regelkonform zu machen, im Moment noch für absolut verfrüht. Kein Mensch hat bisher von einem Referendum gesprochen, als der Staat auch immer, 51. Staat, wenn man Kanada nicht mehr zählt, der USA beizutreten. Aber es wird ein Referendum geben über die Unabhängigkeit Grönlands. Und das ist ja von Kopenhagen auch zugestanden worden. Und dann kann sich eine neue Lage ergeben. Aber das Ganze zeigt doch, dass wir in Europa tatsächlich für viele Jahre blind waren gegenüber geopolitischen Spielen, die ja doch noch en vogue sind bei vielen auch Mächten und nicht nur in Form eines Schwarz-Weiß-Bildes hier die Autokratien, dort die Demokratien. Das ist mir immer zu einfach gewesen. Solche Ambitionen imperialer Art oder sagen wir mal einfach geopolitischer Art, die gab es immer und die gab es auch immer schon bei den USA. Und die gab es immer auch im Verhältnis zwischen USA und Russland. Und dahinter steht natürlich auch die russische Forderung nicht einer kompletten Rückabwicklung der NATO-Osterweiterung. Ich glaube, das ist eine Fehlinterpretation. Sondern dahinter steht der Versuch der Russen, nicht die Osterweiterung stand bei den Vorschlägen vom Dezember 2021.
Ich habe ja nicht gesagt, die Osterweiterung.
Sondern die Stationierung von militärischer Infrastruktur, sofern sie Russland bedroht. Das ist in erster Linie betrifft das aus russischer Sicht Aegis Ashore oder mögliche Raketenstellungen, möglicherweise auch Truppenbasen, die, wenn man sie als Absprungbrett nutzen wollte. Und hier möchte ich nur daran erinnern, dass die Amerikaner ja auf diesen Vorschlag relativ moderat reagiert haben und gesagt haben, ja, darüber können wir natürlich reden. Wir können zum Beispiel auch reden über die gegenseitige Verifikation von Mittelstreckenraketensystemen, zumindest von denen wir glauben, dass es welche sind. Und umgekehrt dürften dann die Russen Aegis Ashore in Rumänien oder Polen verifizieren. Das heißt, die Amerikaner haben das durchaus ernst genommen. Wir sollten das nicht immer nur als Schwarz-Weiß-Bild sehen, sondern uns überlegen, was zur regelbasierten Ordnung denn in den 90er Jahren gehörte, denn da haben wir das ja mal beschlossen und dazu gehörte auch die strategische Zurückhaltung, die durch verschiedene Rüstungskontrollabkommen ja gesichert war. Leider sind die alle den Bach runtergegangen, sie sind erodiert und obwohl wir immer gesagt haben, das seien Eckpfeiler der Stabilität in Europa, haben wir da wenig gemacht, um das zu erhalten.
Herr Richter, darf ich das aber gerne noch mal aufnehmen, Herr Masala, wenn Trump tatsächlich an dieser Präsenz in Europa, vor allem in Mittelosteuropa, kein Interesse mehr hat, er hat den Deutschen schon mit dem Abzug gedroht in seiner ersten Amtszeit, was würde denn das bedeuten? Wäre das für, selbst wenn es jetzt einen Waffenstillstand gäbe in der Ukraine, UN-Friedenstruppen entlang des Dnjepr, würde es trotzdem nicht für...
Hoffentlich nicht entlang des Dnjepr.
Okay, also ich...
Dann wäre nur noch die Hälfte der Ukraine übrig.
Okay, oder jedenfalls... Ja. Okay, sind Donbass einverstanden? Mhm. Gut, okay. Was würde denn das dann bedeuten? Ist dann nicht Putin versucht zu testen, was er da noch alles sich möglicherweise holen kann, wenn dann auch gar kein amerikanischer Gegner mehr in Europa steht?
Also es gibt ja durchaus die realistischen Überlegungen, dass Putin testen wird. Ja, ein aus Sicht von Putin, deswegen ist die Frage ja auch so interessant, sozusagen, wie wird die Trump-Administration den Versuch unternehmen, diesen Konflikt zu beenden? Und wo wird sie sozusagen Möglichkeiten sehen, dass auch Russland Kompromisse machen muss? Momentan ist die russische Haltung ja mit Blick auf Verhandlungen sehr kompromisslos. Ne? Die sagen, wir kriegen alles, was wir, wo wir stehen. Und sozusagen, wir wollen dann noch über, Herr Gattmann hat es ja richtigerweise gesagt, wir wollen dann noch über große globale und europäische strategische Fragen reden. Wenn das so erfolgen sollte, dann ist natürlich die Russische Föderation durchaus in der Lage, in einigen Jahren die NATO zu testen. Also ich glaube nicht an das Szenario eines vollumfänglichen Angriffes Russland gegen einen NATO-Mitgliedstaat. Aber sozusagen ein begrenzter Test, um zu gucken, wie ist der Allianzzusammenhalt, ja, ist für Russland relativ risikolos. Weil wenn die Allianz reagiert, kann sich Russland zurückziehen. Und wenn die Allianz nicht reagiert, dann hat im Prinzip Russland das erreicht, was schon die Sowjetunion erreichen wollte, nämlich sozusagen die Allianz ist wertlos geworden für ihre Mitglieder. Wenn sozusagen dieser Kernbestandteil Artikel 5 nicht die NATO zusammenhält, dann braucht es die NATO nicht mehr. Ja, und dann ist ein altes Ziel sowjetischer Politik erreicht worden, nämlich sozusagen den amerikanischen Einfluss in Europa dezidiert zu beenden.
Um Europa widerstandsfähig zu machen, und damit nicht Europa allein zu Hause ist, wenn es jetzt um die Verteidigungsfähigkeit des Kontinents geht. Wie viel Prozent, Frau Belaschek, von unserem Bruttoinlandsprodukt, BIP, müssen wir denn in Zukunft ausgeben für unsere Verteidigung? Weil das wird viele Leute in Deutschland interessieren und es ist ja auch ein richtiges Wahlkampfthema geworden.
Ja. Also wenn es nach Donald Trump geht, sollten wir 5% ausgeben.
USA 3,38%.
Genau, da hat er auch den Mund etwas vollgenommen, glaube ich, ohne sich die Zahlen vorlegen zu lassen, wie es eigentlich um die eigenen Verteidigungsausgaben geht. Aber da wäre ich ganz bei Herrn Massala wieder. Da ist er einfach ein Dealmaker. Er stellt Maximalforderungen auf und hofft dann, damit zumindest einen Impuls in die gewünschte Richtung zu erzielen. Und man hat ja auch gleich aus Polen gehört. Polen ist das Mitglied der NATO mit den höchsten mit dem höchsten Prozentsatz der Verteidigungsausgaben, dass das durchaus befürwortenswert sei. Ich halte das für Deutschland für etwas zu hoch gegriffen. Ich finde, dass wir das 2% ernst nehmen müssen, dass wir uns auf jeden Fall dauerhaft in diese Richtung und eventuell auch darüber hinaus entwickeln müssen. Aber es ist auch nicht an Donald Trump, für NATO-Mitglieder verbindliche Regeln aufzustellen, sondern das 2%-Ziel war eine Vereinbarung, dass die NATO-Mitglieder gemeinsam miteinander getroffen haben, und eine Änderung muss auch aus der Gemeinschaft der NATO-Mitglieder erfolgen. Insofern, ich würde sagen, der Trend geht in die richtige Richtung. Wir haben zu wenig ausgegeben. Das muss sich ändern. Aber 5% sind zu hoch gegriffen.
Liegt da Habeck mit 3,5% richtig?
Also es gab diese Berichte, bevor Trump auf dieser Pressekonferenz die 5% hinausposaunt hat, gab es schon Berichte, dass die Strategie sein wird, 5% zu verlangen und sich dann im NATO-Rahmen mit 3,5% zufrieden zu geben.
Worauf ja Robert Habeck
jetzt abzählt. Also von daher war das eine Punktlandung von Habeck. Jetzt muss man aber auch mal sehen, in der NATO gibt es bereits schon diese Diskussionen. Ja, also wir sind ja von dem 2%-Ziel übergegangen zu 2% ist das Minimalziel in der NATO, letzter NATO-Gipfel. Jetzt gibt es Diskussionen, weil es ja neue Anforderungen gibt an die NATO-Mitgliedstaaten, die mit mehr Geldausgaben einhergehen. Das muss man ganz einfach sagen. Jetzt gibt es Diskussionen, ob 2% überhaupt noch, also Minimalforderungen ausreichen. Und diese Diskussionen gehen irgendwie so um die an die 3%. Das ist alles aber unter der Maßgabe, dass die Vereinigten Staaten ihren Beitrag weiterhin leisten werden zur europäischen Sicherheit. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann reden wir nicht mehr über 3,5%. Weil wenn Europa dann verteidigungsfähig werden muss, dann reden wir, keine Ahnung, über 6%, über 7% und über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren.
Dann hat das, quasi Donald Trump, wir haben nur noch 30 Sekunden. Ganz kurz, hat das Donald Trump möglicherweise im Sinn gehabt mit den 5%? Da auszusteigen.
Das Thema 3%, 2%, was auch immer, ist wichtig. Ich glaube, wir müssen mehr ausgeben. Aber die Frage ist auch wirklich, wir müssen es effizienter ausgeben, wir Europäer. Wir haben hier eine Waffenproduktion in verschiedenen Ländern, die alle ihre eigenen Systeme produzieren. Wir müssen eben gemeinsam Waffensysteme entwickeln und dann wird das Geld auch effizienter ausgegeben. Plus, wir müssen als Europäer handlungsfähiger werden. Und da war dieses von Ihnen erwähnte Treffen von diesen 5 EU-Ländern ein Schritt in die richtige Richtung. Möglicherweise, wenn man nicht mit allen Ländern Europas handlungsfähig ist, dann nur mit einem kleinen Kreis.
Aber wir werden jetzt keine Waffenbonbonniere mehr in Europa. Das werden wir weiter hier verfolgen, ganz bestimmt in der Phoenix-Runde. Bedanke mich bei Anja Wähler-Schöck, bei Carlo Massala, bei Wolfgang Richter zugeschaltet aus Wien und bei Moritz Gartmann. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde: Rente, Bürgergeld, Mindestlohn, wie viel Sozialstaat ist bezahlbar? Das hängt ja auch etwas nach der Wahlkampfrhetorik des Kanzlers mit den Rüstungsausgaben zusammen. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Anja Chalier, darin unter anderem ein NATO-Ostsee-Gipfel heute in Helsinki mit dem Bundeskanzler. Und sein Verteidigungsminister war etwas weiter östlich noch unterwegs in der Ukraine. Das alles Aktuelles im Tag. Bleiben Sie bei uns.